Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Wohin entwickelt sich die Türkei? In SWR 1 Leute heute Vormittag gleich zwei Gäste dazu. Einmal zugeschaltet aus dem Studio in Istanbul, ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten. Und hier im Studio Utku Basakaya aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Einen schönen guten Morgen erstmal Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ein knappes Jahr beim Volksentscheid über eine neue Verfassung. Reinhard Baumgarten in Istanbul. Mit knapp 11 Millionen Wahlberechtigten ist Istanbul die wichtigste Stadt beim Referendum. Befürworter und Gegner liegen da ungefähr gleich auf. Inwiefern haben Sie das gestern Abend in der Stadt auch spüren können?
Insofern, als es Autokorsos gab, nachdem Präsident Erdogan noch vor dem Hohen Wahlrat den Sieg der Ja-Leute verkündet hat. Und in Beşiktaş, das ist eine Hochburg der Republikanischen Volkspartei, der Oppositionspartei, da gab es Topfschlagen. Und zwar nicht, indem man Bonbons unter dem Topf suchte, sondern aus Protest. Töpfe, Pfannen und was immer geeignet war, um Krach zu schlagen, wurden benutzt. Trillerpfeifen waren zu hören. Es fand ein kleiner, unorganisierter Protestmarsch durch Beşiktaş statt.
Utku Basakaya, der Streit über die Verfassungsreform hat auch die Deutsch-Türken gespalten. Wie haben Sie den gestrigen Abend erlebt?
Ja, zu Hause habe ich mir erst einmal die ersten Ergebnisse angeguckt. Also die kamen, als so ungefähr 20% der Wahlurnen geöffnet waren. Da hieß es dann, über 60%, 62% hätten dieser Verfassungsänderung zugestimmt. Das war in gewisser Weise schon auch ein Schock, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so eine hohe Zustimmung gibt. Und im Laufe des Abends hat sich ja dann das auch stark abgebaut. Also von den ursprünglich 62%, die Ja gesagt haben zur Verfassungsänderung, hat sich dann bis zum Ende der Auszählung heruntergearbeitet, bis auf 51,5%, sodass man da auch noch Hoffnung haben konnte, dass es vielleicht doch noch anders ausgeht, gut ausgeht sozusagen. Und am Abend war ich dann auch noch bei einer Veranstaltung von Gegnern der Verfassungsänderung. Die haben eben diese Ergebnisse auch etwas stoisch zur Kenntnis genommen und haben sich auch damit getröstet, dass zumindest die großen Metropolen Istanbul, Ankara, Izmir Nein gesagt haben, zum Teil knapp, aber Nein gesagt haben. Und dass das Ergebnis letztendlich jetzt kein glorreicher Sieg ist für Erdogan.
Die Opposition hat ja auch bereits angekündigt, das Wahlergebnis prüfen zu lassen. Reinhard Baumgarten in Istanbul, hat die Opposition da eine Chance?
Nein. Theoretisch ja, aber in der Praxis wird sie keine Chance haben. Ich muss das mal so auf den Punkt bringen. Es gilt hier das gesprochene Wort. Das gesprochene Wort stammt von Recep Tayyip Erdogan. Er hat gesagt, wir haben die Wahl gewonnen. Und Entschuldigung, wer ist der Hohe Wahlrat, dass er dann noch irgendwie sagen könnte, Herr Präsident, halte zu Gnaden, wir müssen noch prüfen. Die Opposition sagt, das sind viele Stimmzettel im Umlauf gewesen, die nicht sozusagen offiziell abgestempelt waren. Denen fehlte wirklich der Stempel. Und der Hohe Wahlrat hat noch im Verlauf der Auszählung gesagt, das macht nichts. Die zählen trotzdem. Die Opposition mutmaßt, diese unabgestempelten Wahlzettel könnten hineingeschmuggelt worden sein in die Wahlurnen. Aber auch hier, wie gesagt, gilt das gesprochene Wort. Die Wahl ist gewonnen, sagt Herr Erdogan. Und ich denke, das steht.
Reinhard Baumgarten, ein Land, in dem 100.000 Staatsbedienstete entlassen wurden, 150 Medienhäuser geschlossen, Journalisten und Oppositionspolitiker in Haft sitzen. Wie steht es da um die Opposition in der Türkei?
Nicht gut, aber das ist nicht erst seit dem Putsch. Der Sündenfall, wenn ich das mal so nennen darf, war eigentlich schon im Frühjahr letzten Jahres. Da ging es um die Aufhebung der Immunität von vielen Abgeordneten, vor allem HDP-Abgeordnete, 50 an der Zahl, 50 von 58. Und die CHP, die größte Oppositionspartei, hat dem zugestimmt. Das war eigentlich schon das Signal, dass es keine gemeinsame Opposition gibt. Es ergab keinen rechten Sinn, warum überhaupt so massiv gegen die HDP vorgegangen werden muss. Das ist die pro-kurdische Partei. Und jetzt, nach diesem Referendum, steht sie natürlich ziemlich begossen da. Jetzt sagen beide Parteien, sowohl die Republikanische Volkspartei CHP als auch eben die pro-kurdische HDP, sie rufen natürlich faul, es wurde faul gespielt, aber sie werden damit nicht sehr weit kommen. Also das Referendum war für die Opposition ein ziemlicher Schlag oder die Gürtellinie.
Utkupa Sakarya, Sie waren gestern Abend auch noch bei einem Nein-Lager hier in der Stadt Stuttgart, haben dort einige Stimmen gesammelt. Wie steht es da um die Opposition?
Ja, die ist auf alle Fälle frustriert. Es ist halt schwierig, dann die Menschen noch zu motivieren, weiterzumachen. Und die Menschen machen sich auch Sorgen. Einige fragen sich, ob sie noch mal in die Türkei reisen sollen oder das doch lieber dann lassen, vor allem wenn sie hier aktiv sind, politisch aktiv sind, in hervorgehobener Position. Also der Frust ist groß und jetzt geht es erstmal darum, sozusagen die Moral in irgendeiner Form wieder aufzubauen bei den Menschen. Ob das gelingen kann, das muss man mal abwarten.
Die nationalistische Partei MHP hatte sich im Wahlkampf gespalten. Große Teile wechselten dann in das Lager des Präsidenten. Wird sich Erdogan hier Stellvertreter suchen? Was glauben Sie, Reinhard Baumgarten?
Also ich habe gestern Abend, als er als einer seiner nächsten und wichtigen Aufgaben ansprach, er werde jetzt dafür sorgen, dass über die Wiedereinführung der Todesstrafe gesprochen wird und dass das dann ins Parlament kommt, habe ich gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich das Zückerchen für die Partei der nationalistischen Bewegung, für die MHP. Denn in dieser Frage ist die MHP weitgehend geschlossen. In der Frage Einführung eines Präsidialsystems, da gab es wirklich ziemlich großen innerparteilichen Zoff. Und wir sehen auch im Ergebnis, dass eigentlich Erdogans Ja-Lager hätte 60% erreichen müssen. Die AKP kommt auf 49% im Parlament und die MHP auf 11, macht nach meiner Rechnung 60. Aber gekriegt haben sie letztlich nur 51,4. Das heißt, etliche AKP-Wähler, wie auch vor allem MHP-Wähler, da ist die Rede von bis zu 70%, die sich verweigert haben, sind Erdogan von der Fahne gegangen.
Der Umbau hin zu einem autoritären System, wie geht der jetzt in der Türkei vonstatten, Reinhard Baumgarten?
Ja, zunächst einmal gibt es, so ist der Fahrplan, 2,5 Jahre Pause. Was in dieser Zeit passiert, weiß ich nicht, aber für den 3. November 2019 hat Präsident Erdogan gestern Abend angekündigt, werden Wahlen stattfinden und zwar wird ein neuer Präsident gewählt. Wir können mal schätzen und raten, wer das sein könnte. Und es wird ein neues Parlament gewählt. Bis dahin wird Herr Erdogan wahrscheinlich das tun, was er die ganze Zeit auch gemacht hat. Mehr oder weniger aus der ersten oder vielleicht auch aus der zweiten Reihe die Geschicke dieses Landes bestimmen.
Wir haben eben über die AKP gesprochen und eben auch über die nationalistische Partei, die MHP und über die Stimmenverteilung. Utkupa Sakarya, so ganz scheint Erdogan aber auch nicht alle Lager ausgeschöpft zu haben.
Nein, Reinhard Baumgarten hat es gesagt, die MHP ist tief gespalten. Das heißt, da hat ein großer Teil dieser MHP-Wähler sich verweigert, dieser Verfassungsänderung. Und auch in der AKP gibt es natürlich Kritiker, nicht so viele, aber doch merklich sieht man an dem Ergebnis, diese 51,5% oder noch sogar noch weniger, ist letztendlich doch ein sehr knappes Ergebnis und entspricht in keiner Weise dem Potenzial, was da ursprünglich da gewesen wäre.
Im Hinblick auf die Wahl 2019, was wird dann das wichtigste Regierungsinstrument von Präsident Erdogan bis dahin, Reinhard Baumgarten?
Also wir müssen hier das schöne deutsche gemütliche Wörtchen eigentlich benutzen. Eigentlich ist er ein Präsident, der gar nicht so wahnsinnig viel Exekutivgewalt hat oder hätte, bleiben wir im Konjunktiv. Aber eben seit dem 20. Juli, da wurde der Ausnahmezustand ausgesprochen und seit dem 21. Juli 2016 herrscht hier in der Türkei Ausnahmezustand, der wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht verlängert wird und deswegen dann am 19. April endet. Aber seit dieser Zeit herrscht und regiert Erdogan per Dekret. Er hat sehr viele Dekrete erlassen, unter anderem, das hat natürlich ein Geschmäckle, dieses, dass Oppositionsparteien, die sich benachteiligt fühlen, weil sie nicht genügend in den Medien auftauchen, dass die nicht Klage erheben dürfen. Das hat er abgeschafft. Deswegen gab es hier eine derartige Schieflage in diesem Wahlkampf, dass wir also beispielsweise im staatlichen Fernsehen, TRT, ein Verhältnis hatten von etwa 10:1, was die Sendezeit für die Ja-Sager angeht, vor allem hier für Recep Tayyip Erdogan, und eben die Nein-Sager, die hatten vielleicht ein Zehntel dessen. Und er hat per Dekret einfach unheimlich viele Dinge erlassen, ungefähr so wie Donald Trump das gemacht hat. Nur, und hier kommt der ganz riesengroße Unterschied, weil immer wieder Leute sagen, ja, in Frankreich gibt's doch auch, in den USA gibt's doch auch jeweils ein Präsidialsystem. Der riesige Unterschied wird sein, dass in diesen beiden genannten Ländern immer noch ein Checks and Balances funktioniert, eine Gewaltenteilung funktioniert und dass die staatlichen Organe sich gegenseitig kontrollieren. Das wird in der Türkei weitgehend aufgehoben, weil sehr viel Macht in die Hände von Herrn Erdogan kommt und er, was die Legislative, also die Gesetzgebung angeht und auch was die Judikative, also die Gerichtsbarkeit und das Gerichtswesen angeht, sehr, sehr stark mitreden wird.
Die Türkei ist auf dem Weg, EU-Mitglied zu werden, und dieser Weg ist unumkehrbar. So hat das Erdogan 2004 als türkischer Premier gesagt. Reinhard Baumgarten in Istanbul, ist der EU-Beitritt für Erdogan heute noch ein Ziel?
Ich glaube schon, aber zu seinen Bedingungen. Und da merken wir schon, dass das nicht passt. Also so wie er sich geriert hat in den vergangenen Wochen, könnte man wirklich meinen, Europa sei nicht Partner für Herrn Erdogan, sondern der größte Feind, der größte Gegner. Er setzt sich zum einen eben mit Wladimir Putin in einen Saal und tauscht Nettigkeiten aus, wobei ihm Putin wahrscheinlich entsprechend einschenkt. Er ist der starke Mann von den beiden, und in Richtung Europa hat Erdogan doch ziemlich gegiftet. Nicht nur was die Faschismusvorwürfe angeht und die Nazi-Vergleiche. Er hat sie letzte Woche noch, hat er sie, die EU, als Allianz der Kreuzritter bezeichnet. Das ist eine Vokabel, die normalerweise benutzt wird von Daesh. Daesh ist der arabische Ausdruck für die Terrormiliz Islamischer Staat. Al-Qaida, diese Terroristen, die haben immer von den Kreuzrittern gesprochen und der Allianz der Kreuzritter. Das sind nun Vokabeln, die Herr Erdogan mit Blick auf die Europäische Union verwendet hat. Und er hat gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Die Kritik, die aus Europa kam, aus Deutschland kam, die geht ihm unter die Haut. Und deswegen kartet er mit größter Härte zurück.
Erdogan hat gestern Abend noch für die Wiedereinführung der Todesstrafe plädiert. 2002 hat er die Todesstrafe abgeschafft. Utku Pasakaya, hat die Türkei mit einem Präsidialsystem eine Chance auf einen EU-Beitritt?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da eine Chance hat. Und wenn jetzt die Todesstrafe tatsächlich kommen sollte, dann ist das Band mit der EU zerschnitten. Ich denke aber, er ist auf die EU angewiesen. Deshalb ist da ein gewisser Widerspruch in dieser Politik. Denn die Zollunion, der Handel mit Europa, das ist entscheidend, um auch die Türkei wirtschaftlich voranzubringen. Und das ist ja in gewisser Weise auch seine Legitimationsbasis, dass die Wirtschaft erfolgreich war unter seiner Herrschaft. Und wenn dieses Band mit der EU zerreißt, dann wird die türkische Wirtschaft sehr stark darunter leiden.
Den Widerspruch, den Sie gerade ansprechen, 1994, da hat er die EU wohl als eine Vereinigung der Christen beschrieben, in der die Türken nichts zu suchen hätten. Hat er sich damals als türkischer Premier verstellt, Reinhard Baumgarten?
Das ist immer wieder die Spekulation, inwieweit sich Herr Erdogan verstellt hat. Nicht nur mit dieser Aussage, sondern er wurde ja auch verknackt. Er war ja im Gefängnis für eine Aussage. Er hatte ein Gedicht zitiert von einem türkischen Dichter. Und er hat gesagt, die Minarette sind unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere Soldaten. Das wurde von der damaligen Führung der Türkei eben als Aufwiegelung ausgelegt. Er wurde zum Gericht verurteilt, zum Knast verurteilt. Und er hat unter anderem auch gesagt, als Bürgermeister 1998 hier in Istanbul, Demokratie, das ist für uns wie ein Zug, auf den wir aufspringen. Und wenn wir an unserem Ziel sind und das bestimmen wir, dann springen wir ab, dann war's das. Und so nehme ich ihn auch wahr. Ich war 2014, als er zum Präsidenten gewählt wurde, bei der Krönungsmesse von Davutoğlu. Er wurde dann zum Regierungschef gemacht und zum Parteivorsitzenden. Und da fing Erdogan an, von der Yeni Türkiye zu sprechen, von der neuen Türkei. Wir haben lange nicht verstanden, was meint der Mann. Er meinte genau das, worauf wir jetzt mehr oder weniger angesetzt werden. Die Abschaffung der demokratischen oder parlamentarischen Demokratie hin zu eben dieser Ein-Mann-Herrschaft.
Wie sieht eine Türkei mit Präsidialsystem aus? In SWR1 Leute, ARD-Korrespondent Reinhard Baumgarten, zugeschaltet aus Istanbul, und hier im Studio Utku Pasakaya aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Die neue Türkei wird oft auf eine alte bezogen, weil Erdogan der Vertrag von Lausanne von 1923 nicht weit genug ging. Er beabsichtige eine Erweiterung der Türkei, heißt es immer wieder. Inwiefern, Reinhard Baumgarten?
Ja, das wird ihm unterstellt und er ist auch clever genug, immer wieder Bemerkungen fallen zu lassen, die diese Unterstellungen nähren. Er ist auf der einen Seite unheimlich bedacht darauf, klarzustellen, dass Grenzen, die gezogen wurden, die bestehen, die völkerrechtlich anerkannt sind, dass die unangetastet bleiben müssen. Das sagt er mit Blick auf Syrien. Nein, einen Kurdenstaat in Syrien überhaupt nicht denkbar. Man muss die Einheit Syriens wahren, genauso mit Blick auf Irak, wo ja auch die Kurden Unabhängigkeitsbestrebungen haben. Und dann kommt er eben mit solchen Ideen, ja, eigentlich sind wir ja größer und der Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923 ist ja ungerecht. Die Türken wurden benachteiligt. Nun muss man wissen, dass die Türken sich ja als Erben des Osmanischen Reiches begreifen, ein Vielvölkerreich gewesen über viele Jahrhunderte und dass sie sich eben auch in dieser Tradition sehen. Allerdings mit der Anerkennung der Vergangenheit dieses Osmanischen Reiches haben sie ein gewisses Problem. Zum einen wird eben die glorreiche Zeit immer wieder hervorgehoben. Muhteşem Yüzyıl, die glorreichen 100 Jahre von Süleyman dem Prächtigen. Zum anderen kommen dann so Nicklichkeiten wie Massenmord an Armeniern, Umgang mit ethnischen Minderheiten. Da wird dann Herr Erdogan unheimlich sensibel. Also was Lausanne angeht, ist er sehr ambivalent und zwiegespalten.
Mit dieser Beabsichtigung einer Erweiterung der Türkei, wen spricht Erdogan damit denn an, Utkuper Sakaya?
Natürlich Leute, die, würde ich mal sagen, ewig gestrigen, die vielleicht noch dem Glanz des Osmanischen Reiches nachhängen. Aber dieser Glanz, der ist ja über die letzten 200 Jahre bis zum Ende hin schon sehr, sehr stark verblasst. Das war ja dann zum Teil ein Spielball, dieses Osmanische Reich der verschiedenen starken Mächte in dieser Zeit, der europäischen Mächte. Also das sind alles Fantasien und letztendlich ist das auch die Büchse der Pandora, die man auf keinen Fall wieder aufmachen darf. Man darf auf gar keinen Fall dort Grenzen der Türkei verändern.
Was ruft denn diese große Spaltung innerhalb der türkischen Gesellschaft hervor? Da ist ja auch immer oft von einem Elitenwechsel die Rede, Reinhard Baumgarten.
Ja, wir dürfen eines nicht vergessen. Als das Osmanische Reich unterging, eben in der Allianz mit dem Deutschen Kaiserreich und mit Wien, mit dem Habsburger Reich, als dieses Osmanische Reich unterging, war es wirklich nur noch ein Trümmerhaufen. Und es gab eben Mustafa Kemal, der dann später eben den Ehrentitel Atatürk bekam, der zum nationalen Widerstand aufgerufen hat, der gesagt hat, wir gehen nicht nur als Reich unter, wir gehen auch als Entität, als Volk unter. Er hat dann einen Widerstandskrieg gegen die Besatzer organisiert, gegen Italiener, Franzosen, gegen Griechen und hat es geschafft, eben in diesem Unabhängigkeitskrieg diese Republik Türkei auf die Beine zu stellen. Und daher rührt auch der Name der Kemalisten eben auf Mustafa Kemal Atatürk bezogen, der eine bestimmte Ideologie mit der Gründung dieses Staates, dieser Republik eben auch verbunden hat. Und diese Eliten, die haben eben bis 2002 dieses Land hier im Griff gehabt. Das sind die sogenannten Weißen Türken. Und dann kam eben dieser unerwartete Sieg der AKP, des Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gül und andere. Er war ja nicht alleine, er hatte ja auch Mitkämpfer. Und nun haben eben seit 2002 islamisch-konservative Kräfte das Zepter der Macht in der Hand und das Pendel schlägt komplett in die andere Richtung. Die Westorientierung von Mustafa Kemal Atatürk eingeleitet wird mit Recep Tayyip Erdogan. Das haben wir eben in diesem Wahlkampf massiv beobachten können, müssen, sollen. Wird also in Frage gestellt. Weniger Europa, wieder mehr hin Richtung Nahe Osten. Und das bedeutet leider auch, dass die Türkei zu einem nahöstlichen Staat wird. Mit all diesen Kalamitäten, die diese Länder haben. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin seit 35 Jahren im Nahen Osten unterwegs.
63% Zustimmung der Deutsch-Türken. Utkuper Sakaya, wie erklären Sie sich das?
Wenn man sich die Karte der Türkei anguckt, dann sieht man die Küstenregionen Mittelmeer, Ägäis, die haben mit Nein gestimmt, Inneranatolien, Zentralanatolien, größtenteils mit Ja, wie auch die Schwarzmeerküste. Und wenn wir uns dann angucken, die Migranten, die türkischstämmigen Migranten in Deutschland, die kommen oft aus diesen Regionen, die mit Ja, die für diese Verfassungsänderung gestimmt haben. Das ist sicher ein Punkt. Der andere Punkt ist, man kann Studien entnehmen, dass die Menschen sich hier sehr wohl fühlen, dass sie gerne in Deutschland leben. 90% sagen das. dass sie aber beklagen, sie fänden keinen richtigen Zugang zur deutschen Gesellschaft. Also die Frage war, ich tue alles, um dazuzugehören und irgendwie gelingt es nicht. Und da ist eine Zustimmung zu dieser Aussage von rund 50%. Das heißt, die Leute suchen irgendwie Anerkennung, die Leute suchen Zugehörigkeit. Und das vermittelt ihnen Erdogan. Er vermittelt ihnen Zugehörigkeit, er vermittelt ihnen Macht, Bedeutung. Der wirtschaftliche Aufschwung wird da aufgezählt. Also Erdogan nutzt sozusagen diese emotionale Schieflage, diese Lücke, um die Menschen dann für sich zu gewinnen.
Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gülkay Sufolu, der sagte gestern in Stuttgart, es gehe jetzt darum, die Menschen, die hier in Freiheit in Deutschland leben, aber für Autokratie in der Türkei werben. Ja, da ging es darum, sie zurückzugewinnen. Das würde aber auch bedeuten, sie wären einmal gegen Erdogan gewesen. Glauben Sie das?
Ich denke nicht, dass die Leute hier sozusagen ursprünglich mal kritisch waren gegenüber Erdogan. Das glaube ich nicht, weil wir haben es auch immer mit einem Lagerwahlkampf zu tun. Und das heißt, die Leute sind zum Teil schon seit Generationen in bestimmten politischen Lagern. Der Vater, der Großvater, die Mutter, die Großmutter. Also insofern denke ich, da ist wenig Wandel da. Auf der anderen Seite hat Gökay Sofolo natürlich recht, wenn er sagt, man muss versuchen, die Leute für uns zu gewinnen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man versuchen kann, auch Erdogan ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen.
Oppositionelle haben es schwer in der Türkei. Viele sitzen in Haft, Medienhäuser werden geschlossen. Reinhard Baumgarten in Istanbul. Was glauben Sie, wie geht es dort jetzt weiter?
Ich glaube nicht, dass jetzt die große Amnestie ausgerufen wird. Gerade kriege ich hier einen Zettel reingereicht. Nachher tagt der Nationale Sicherheitsrat. Wir hatten ja spekuliert, ob der Ausnahmezustand verlängert wird. Ja, er wird wohl verlängert. Nachher tagt der Nationale Sicherheitsrat, heute Abend Kabinettssitzung und morgen dann wahrscheinlich im Parlament. Das heißt, der Erdogan kann so weitermachen. Ich glaube nicht, dass er jetzt die große Amnestie verkündet und sagt, ja, wir haben uns da mal ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Viele sitzen im Knast, können gar nichts dafür. Wir lassen die frei. Ich denke, es wird weitergehen. Das hat Regierungschef Binali Yıldırım gestern Abend sehr deutlich gesagt. Es wird mit unverminderter Härte gegen die Feinde der Türkei weiterhin vorgegangen. Und wenn ich kurz auf das eingehen darf, was Utku erzählt hat. Es ist ja auch so, dass Recep Tayyip Erdogan immer wieder die Position eingenommen hat, wir sind Opfer. Opfer von Verschwörungen, Opfer von Spekulanten. Wir sind ja eigentlich groß, wir werden aber nicht gelassen. Wir können nicht so groß werden, wie wir wollen. Und ich denke, dieses Gefühl, das er vermittelt hat, das verfängt bei vielen Menschen, bei vielen türkischstämmigen Menschen in der Türkei, dass Erdogan immer wieder sagt, ihr seid eigentlich richtig klasse. Ihr müsstet eigentlich ganz woanders stehen in der Gesellschaft, aber sie lassen euch nicht. Immer wieder in diese Opferrolle hineinfallend. Und das findet natürlich bei vielen Menschen Zuspruch, die eigentlich nicht das sind, was sie lieber sein möchten. Weiter oben.
Ja, Utku Pasakaya nickt gerade dazu auch. Und die Türkei in Sachen Pressefreiheit legt sie nach einer Einschätzung von Reporter ohne Grenzen auf Platz 151. Immer noch sitzen viele Journalisten und Oppositionspolitiker in Haft. Bundesjustizminister Heiko Maas twitterte gestern Abend, gerne würden wir die Analysen von Deniz und vielen anderen inhaftierten Journalisten lesen. Reinhard Baumgarten in Istanbul, kommt so etwas bei Erdogan überhaupt an?
Glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat ja ganz im Stile eines großartigen Staatsmannes, das sage ich jetzt sehr sarkastisch, ich bitte um Nachsicht, er hat ja Deniz Yücel als Terroristen und als Spion bezeichnet. Sowas nennt man, glaube ich, im deutschen Sprachgebrauch Vorverurteilung. Deniz Yücel sitzt in Untersuchungshaft. Das heißt, es gibt einen Antrag der Staatsanwaltschaft an einen Richter. Der Richter hat befunden, okay, die Sache ist es wert, geprüft zu werden. Der Richter hat gesagt, der bleibt jetzt einfach erstmal im Gefängnis. Aber es gibt natürlich kein Urteil. Insofern sollte ein Staatspräsident auch nicht von Terrorist oder von Spion sprechen. Dessen ungeachtet, er liegt über Kreuz mit den Medien, das ist ganz klar. Er mag jene, die ihn begleiten. Er fliegt ja gern um die Welt und nimmt dann immer seine Hofberichterstatter mit. Und er hat kein Problem mit Journalisten, sagt er. Die im Knast sitzen, das sind ja keine Journalisten, sondern die sind ja im Knast, weil sie Terroristen oder Kontakte zu Terroristen pflegten. Also das ist ein Vorwurf, der in so einem Land hier im Ausnahmezustand und mit der Gerichtsbarkeit, die wir gerade haben, natürlich sehr schwer ist und gefährlich auch.
Bis zu 500.000 Menschen haben im Südosten wegen der Kämpfe zwischen Armee und Terroristen der PKK ihre Wohnsitze verlassen. Die OSZE beispielsweise fürchtet, die Menschen konnten ihre Stimmen jetzt gar nicht abgeben. Fällt auch so etwas unter den Tisch?
Ja, das fällt total unter den Tisch. Es gab nicht nur diese, sagen wir mal, Befindlichkeit, sondern es gab auch gestern Berichte darüber, dass gerade im Südosten des Landes, wo es ja so zwischen 40.000 und 50.000 sogenannte Dorfwächter gibt, das sind Kurden im Solde der türkischen Führung, die darauf achten, dass die PKK-Terroristen in Schach gehalten werden, dass die quasi bewaffnet dafür gesorgt haben, dass in etlichen Dörfern gar nicht geheim und verdeckt abgestimmt wurde, sondern offen quasi im Raum unter Beisein, unter der Aufmerksamkeit aller, die im Raum waren, eben abstimmen mussten. Also es gab viele Dinge, die schiefgelaufen sind jetzt bei dieser Wahl.
Einschränkungen des Internetzugangs, Einschränkungen der Pressefreiheit. Utku Pasarkaya, was glauben Sie, wie weit wird Erdogan dann dahingehend noch gehen?
Also ich denke, wir erleben eben jetzt im Ausnahmezustand schon das, was dann später die Regel sein wird. Diese Beschränkungen, dieser Druck, der auf den Menschen lastet. Dafür gab es die ersten Anzeichen schon bei den Gezi-Park-Protesten. Da wurden auch sofort alle, die damals protestiert haben, sozusagen als Agenten festgemacht des Westens oder irgendwelcher anderen ausländischen Staaten. Und selbst hier in Deutschland sagen die Leute zu mir, ja, ich gebe hier meine Stimme ab, aber meine Mutter hat gesagt, geh lieber nicht, oute dich lieber nicht als Erdogan-Gegner und gib auch deine Stimme nicht ab. Also da ist schon sehr viel Druck, sehr viel Repression aus meiner Perspektive da. Und dann ist die Frage, wie weit diese Wahl dann tatsächlich fair abgelaufen ist.
Sie haben auch gestern Abend hier in Stuttgart mit vielen Deutsch-Türken gesprochen. Wie groß ist da die Angst? Gibt es auch vielleicht Bestrebungen, das Land zu verlassen?
Ich denke, dass die Familien, die besser gestellt sind in der Türkei, jetzt schon auch gucken, dass sie ihre Kinder ins Ausland schicken zum Studium, aber den dann auch längerfristig, wer die Option hat, wer nicht zufrieden ist mit dieser Politik, der sieht, dass die Grenzen im Land sozusagen zu protestieren, die sind gesetzt und im Zweifel machen sich die Menschen dann Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder. Und natürlich gibt es eben auch hier in Deutschland Menschen, die sagen, vielleicht reise ich die nächste Zeit mal nicht in die Türkei, ist vielleicht sicherer, wenn ich woanders Urlaub mache, als jemand türkischstämmiger, der hier politisch aktiv ist, der seine Meinung sagt.
Reinhard Baumgarten in Istanbul, welche Stimmen haben Sie dahingehend gestern gehört?
Nicht nur gestern, sondern schon die ganze Zeit. Wir haben hier einen sogenannten Brain Drain. Das heißt auf gut Deutsch, schlaue Leute verlassen das Land. Und das nimmt zu. Das ist zum einen zu Schulden dem Ausnahmezustand und dem Vorgehen gegen Akademiker. Und wir erleben, dass wir ein Bildungssystem haben, das wahnsinnig viel Kompetenz verloren hat, dass Referendare plötzlich zu stellvertretenden Schulleitern gemacht werden. Und wir erleben einfach, dass das Auswirkungen haben wird. Nicht nur jetzt konkret, sondern natürlich auf die nächsten Jahre. Die Türkei möchte bis 2023, 100 Jahre Republik Türkei, gerne unter die Top 10 der Wirtschaftsmächte. Dazu muss wahnsinnig viel geleistet werden, vor allem in Sachen Bildung. Das sehe ich überhaupt nicht. Wir haben einen ganz gefährlichen Abfluss von Intelligenz, von Fachwissen und von schlauen Leuten aus der Türkei.
Die Türkei ist wirtschaftlich eng mit der EU verflochten. Wie wird sich die türkische Wirtschaft ändern, Reinhard Baumgarten?
Ja, ich hoffe, sie wird sich erholen. Also jetzt wurde gerade vor einer Woche verkündet, das Wirtschaftswachstum 2016 habe bei 2,9% gelegen. Es gibt eine Menge Leute, die bezweifeln das, weil die türkische Zentralbank und wer da immer beteiligt war, die haben das Bemessungsverfahren geändert. Und es gibt Leute, die sagen, es war geringer als 2,9. Wie dem auch sei, wir wollen nicht um Zehntelprozente falschen. Fakt ist, dass die türkische Wirtschaft ziemlich schwierigen Zeiten entgegenblickt. Denn das hat viel damit zu tun, wie ist die Türkei innenpolitisch aufgestellt. Da sagen viele Investoren aus dem Ausland, instabil, Vorsicht, aufpassen. Und wir müssen gucken, was passiert mit dem von mir vorhin angesprochenen Brain Drain, wenn viele schlaue Leute gehen, Professoren, Ingenieure, Mechaniker. Was bleibt dann von der Wirtschaft übrig? Es ist so, dass zum Beispiel neulich Mehmet Şimşek, ein hochgeachteter Mann aus der türkischen Führung, stellvertretender Regierungschef, er war bei unserem Bundesfinanzminister Schäuble und hat mit Herrn Schäuble darüber gesprochen, wie könnte Deutschland sich wirtschaftlich stärker in der Türkei engagieren. Es war sogar das Wort Wirtschaftshilfe gefallen. Und Herr Schäuble hat gesagt, ja klar, wir helfen euch, wenn bestimmte Bedingungen mal ins Auge gefasst werden. Zum Beispiel die Freilassung von Deniz Yücel oder zum Beispiel auch die Beachtung von bestimmten Grundwerten wie Meinungsfreiheit, wie Menschenrechte, wie Pressefreiheit. Also die türkische Wirtschaft ist nicht so golden, wie das von Herrn Erdogan immer wieder verkauft wird. Wir haben gerade, ich habe es auf meinem Schirm, die neuesten Arbeitslosenzahlen bekommen. 13%, um 0,3% innerhalb eines Monats wieder nach oben geklettert. Und der Trend ist leider Gottes weiter Richtung oben.
Ja, die meisten Exporte gehen in die EU und von hier kommen auch die meisten Investitionen. Utkur Pazarkaya, ja, Sie sprechen ja mit vielen Deutsch-Türken hier. Merken Sie das, dass Erdogan vielleicht da auch auf Werbezug ist, Menschen zurückzugewinnen für sich, für sein Land?
Ja, also die Türkeistämmigen, die hier leben, die Erdogan ihre Stimme geben, die kriegen vieles davon nicht mit, wie es im Land ist, dass die Menschen Probleme haben, die jungen Leute Jobs zu finden, dass mit dem Lohn nicht über die Runden kommen, dass sehr viele Privathaushalte hoch verschuldet sind. Die sehen eben die neuen Straßen, die Krankenhäuser und sagen, also so bequem bin ich noch nie in mein Dorf gekommen in der Türkei. Und insofern kommt von dieser Krise bei den Menschen hier, bei den Türkeistämmigen, wenig an. Die nehmen das einfach nicht zur Kenntnis, sondern die sehen vor allem die neuen Brücken und neuen Häuser und neuen Straßen.
Ja, und dann gibt es tatsächlich auch diese Krise, ganz besonders ist sie auch auszumachen in der Reisebranche. Reinhard Baumgarten, wie machen Sie das aktuell fest?
Ja, wir haben im Grunde genommen drei Säulen, auf denen die türkische Wirtschaft im Wesentlichen ruht. Das ist natürlich in erster Linie mal der Tourismus, die Bauindustrie und der Konsum, der Binnenkonsum. Und außer der Bauindustrie boomt hier nichts. Der Tourismus hat bis zu 40% verloren. Allein aus die Touristen aus Deutschland, und die Deutschen waren mal die größte Gruppe an Touristen, 4,5 bis 5 Millionen, der ist um fast die Hälfte eingebrochen. Was nun den Konsum angeht, da hat Utku schon darauf hingewiesen, viele Haushalte, nicht nur die öffentlichen Haushalte, auch die privaten Haushalte, sind hoch verschuldet. Bleibt die Bauindustrie. Und hier wird mit zum Teil wirklich unzulässigen Mitteln gearbeitet. Da gibt es sogenannte PPP-Projekte, Public-Private Partnership heißt das. Das heißt, die Privatwirtschaft finanziert bestimmte Großprojekte wie die Bosporusbrücke oder den Flughafen vor, kriegt riesige Gewinnmargen in Aussicht gestellt, die nicht eingelöst werden können. Und dann streichen die Großunternehmen die Gewinne ein, die der Staat kompensieren muss. Und der Steuerzahler steht letztlich dafür gerade. Also ich will die Wirtschaft nicht grundweg schlecht reden. Die Türkei hat unheimlich viel Potenzial, aber sie führt eine komplett falsche Wirtschaftspolitik.
Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen beiden bedanken. Danke, Reinhard Baumgarten im Studio Istanbul. Und danke, Utku Pazarkaya, für Ihre Zeit hier am Ostermontag.
Eins gehört.